dass wir gleich in die Predigt starten können. Dich schickt der Himmel. Dieses Thema, dich schickt der Himmel, ist ein Jahresthema des Christusforums. Das heißt, die Gemeinden im Christusforum wollen sich auch mal an einigen Punkten stärker und intensiver damit beschäftigen. Ja, dich schickt der Himmel. Da liegt so viel drin. Einmal, wer schickt, warum schickt er, was ist denn dann eigentlich zu tun, wenn ich geschickt wurde? Das sind so viele Fragestellungen und vielleicht ist es ja auch so, dass der Einzelne das vielleicht gar nicht so positiv empfindet, geschickt zu werden. Ja, also ich kenne einen Mann, der hatte 3 Söhne. Der eine Sohn hieß Hol mal, der zweite Sohn hieß Mach mal und der dritte Sohn hieß Halt mal. Also das ist vielleicht, je älter man wird und emanzipierter und erwachsener, dass man sagt, ey, ich will gar nicht geschickt werden. Ja, es ist ja auch immer die Frage, was habe ich davon? Ja, und wenn man dann noch an die Paketboten denkt, dann ist man ja immer froh, dass man derjenige ist, der das Paket erhält oder abschickt, aber nicht der, der es bringt. Also da steckt so vieles drin in diesem Thema und gleichzeitig ist es ein tiefes Thema, was sich durch viele Bibeltexte hindurchzieht, wo man merkt, Gott hat ein Anliegen, er schickt, er verbreitet. Und gleichzeitig ist man manchmal in der Position, dass man selbst derjenige ist, der irgendwie dabei ist, geschickt zu werden. Und vielleicht auch Situationen, wo man merkt, boah, da ist mir einer geschickt worden. Ich muss dann immer gleich an die gelben Engel denken, also diesen Automobilclub mit den gelben Autos, den ich auch schon mal erlebt habe und gebraucht habe und unglaublich dankbar war. Ja, wie so ein Engel, der kommt und hilft. Ich glaube, es gibt viele, viele Assoziationen, die wir damit haben, mit diesem Thema, dich schickt der Himmel. Ich möchte mit euch heute in einen Bibeltext hineingehen und ich weiß nicht, ob ihr jetzt jemand seid, der regelmäßig die Bibel aufschlägt, hineinschaut, sucht und stöbert. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir wollen einen Text gemeinsam anschauen und ich möchte so ein Stück als Wegbegleiter den Text entfalten. Es gibt in diesem Text Dinge, die kann man nur verstehen, wenn man Hintergrundinformationen hat, weil der ist 2000 Jahre alt, dieser Text. Also man braucht ein Stück Hintergrund und Information. Und genau, vielleicht seid ihr auch jemand, ihr taucht oft und häufig hier in die Bibel ein. Und ich glaube, auch für euch bietet dieser Text etwas, wo wir staunen können darüber, wie Gott handelt. Auch ihr werdet an einer Stelle, glaube ich, eine Hintergrundinformation brauchen. Und selbst wenn man ein erfahrener Bibelleser ist, wenn man diese Information nicht hat, wird man das Tiefe dieses Textes nicht heben können. Von daher bin ich ganz gespannt, mit euch durch diesen Text durchzugehen. Und er steht in der Apostelgeschichte 8. Und ich lese ab Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwidert der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scherer keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können. Denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und er erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kam sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Da ist ein Mann, der wird tatsächlich von Gott, von seinem Geist geschickt. Eine spannende Geschichte. Und das Ganze findet in der Apostelgeschichte, also die Apostelgeschichte ist so die Entfaltung der ersten Gemeinde. Das sind so verschiedene wie Wellen, die sich durchziehen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Apostelgeschichte hat manche Begrifflichkeiten, die waren damals so schockierend. Das wäre so ein Stück wie Boulevardpresse gewesen. Ja, da steht so ganz dicke Titel. Wenige Kapitel vorher zum Beispiel, auf einmal sind es nicht nur die Juden, die Christus annehmen dürfen, sondern alle Menschen, die Heiden. Und hier geht's jetzt noch eine Stufe weiter und das ist schockierend. Und ich werde euch gleich mit hineinnehmen, was hier wirklich so schockierend ist an diesem Text und dass das Menschen damals vielleicht auch anders gelesen haben, als wir es lesen oder wir vielleicht auch aus einem Tabudenken heraus manche Inhalte des Textes einfach ausblenden. Also dieser Philippus, ein Mann, einer der 12 Apostel, er ist dadurch bekannt, dass er manchmal Rückfragen gestellt hat, wenn Jesus was erklärt hat. Also man könnte jetzt, wenn man böse wäre, könnte man sagen, er hat nicht immer alles gleich verstanden, aber ich glaube, so war es gar nicht. Aber er hatte seine Rückfragen. Aber er ist jemand, Philippus ist dafür bekannt gewesen, dass er sich führen lässt von Gottes gutem Geist. Also wenn Gott ihm etwas sagt, dann macht er es. Zum Beispiel gehe auf eine einsame Straße. Also ich bin als Persönlichkeit ein bisschen anders gestrickt. Ich bin jemand, ich liebe Strategie. Ich liebe es, wenn Dinge sinnvoll sind und ich genau weiß, wenn ich mich hier investiere, kommt das und das hinten bei raus. Ja, deswegen habe ich manchmal Schwierigkeiten, wenn mir etwas nicht logisch erscheint. Auf eine einsame Straße zu gehen, wenn man das Evangelium erklären will, anderen Menschen, ja, das ist unlogisch. Man soll doch dahin gehen, wo viele Menschen sind. Ja, aber ich finde das spannend, dass Menschen hier unterschiedlich gestrickt sind. Meine Frau zum Beispiel, die hat wirklich diese Begabung, dass sie sagt, mit einer Leichtigkeit, dass Gott sie punktuell anspricht und wenn sie dann in einer Situation ist, einfach merkt, das hat Gott jetzt genutzt. Sie war genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Spannend. Und ich glaube, Gott benutzt uns an der Stelle auch sehr unterschiedlich. Und dieser Philippus war jemand, der hat sich gebrauchen lassen, der hat sich einfach auf den Weg gemacht. Und dann war er auf dieser einsamen Straße und dann sieht er diesen Wagen und er hört auf diesen Impuls, komm, stell dich dazu, lauf nebenher. Und dann sieht er oder hört er diesen äthiopischen Finanzminister, wie er am Lesen ist und er stellt ihm die Frage, taucht ein in das Gespräch und dann sind sie schon mittendrin. Daraus entwickelt sich für den Äthiopier eine ganz wichtige und lebensentscheidende Perspektivänderung. Total spannend. Aber jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ich euch unbedingt mehr erzählen muss, damit ihr versteht, auch wie dieser Text sich letztendlich weiterentwickelt. Da ist dieser Mann, der Äthiopier, ein Eunuch. Also das ist jetzt allein von der Begrifflichkeit etwas, ihr seid bestimmt nicht in diesen Gottesdienst gekommen, um über einen Eunuchen aufgeklärt zu werden, aber das muss ich leider machen, weil ihr den ganzen Text sonst nicht verstehen werdet. Luther und auch die Elberfelder Übersetzung haben zum Beispiel diesen Begriff vielleicht aus einem Tabu-Gedanken heraus gar nicht verwendet. Sie haben immer von dem Finanzminister gesprochen oder von dem hohen Beamten. Aber sie haben diesen Begriff, der so schockierend ist in unserer heutigen Zeit, ein Eunuch, haben sie nicht verwendet. Es war damals, vor 2000 Jahren und noch viel, viel länger, war es eine gängige Praxis, gab es in fast allen Religionen und Völkern, dass junge Kinder bzw. junge Männer oder erwachsene Männer kastriert wurden. Aus einer Brutalität heraus, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. In der Regel war es so, dass es Kinder waren, die praktisch für eine bestimmte Aufgabe ja von den Eltern oder weil sie geraubt wurden oder was auch immer, in eine Funktion hineingestellt wurden und deswegen diese Kastration erleben mussten. Stellt euch das bitte nicht mit unserer typisch westlich-deutschen chirurgischen Präzision vor. Die Kinder, die diesen Eingriff überlebten und danach auch in der Lage waren, normal zu leben, ohne ständige Infektionen zu haben, diese Kinder hatten dann eventuell die Chance, später in solche Ämter zu kommen, in solche Funktionen. Die Kinder wuchsen ohne Testosteron auf, waren von daher in der Regel kleinwüchsig und mit wenig Muskelmasse, hatten eine hohe Stimme, weil das sich alles gar nicht ausbilden konnte. Wenn sie älter waren, wenn dieser Prozess durchgeführt wurde, dann waren sie vielleicht schon in der Wachstumsphase gewesen, hatten eine tiefe Stimme, aber waren nicht mehr zeugungsfähig. Später, auch gerade in der Kriegsführung oder in Sklavensituationen, wurde das auch benutzt, um Menschen zu brechen, um Männer zu brechen, ja, um hier etwas zu verändern, um die ganze Kraft und Verteidigungsbereitschaft letztendlich zu brechen. Von daher könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ich das nur so anreise, was für ein Mann sitzt hier eigentlich in diesem Wagen? Es ist ein Mann, man kann in der Regel davon ausgehen, dass er kleiner war, kleinwüchsiger, vielleicht mit einer hohen Stimme, der es in seiner Kindheit als ein Trauma erlebt hat, dass er für eine Aufgabe geweiht wurde. Vielleicht waren es seine Eltern, das weiß man nicht. Vielleicht wurde er auch einfach geraubt und es wurde über ihn entschieden, dass er diese Funktion einnehmen sollte. Für uns ist das heutzutage so weit weg und nicht zu verstehen. Ja? Aber man kann es ein bisschen erahnen, wenn wir uns noch vorstellen, so der blaue Adel, also das blaue Blut. Ja? Also je nachdem, von wem man abstammt, hat man besondere Rechte. Indem man aber die Zeugungsfähigkeit beendet, hat dieserjenige keinerlei Möglichkeit mehr, in irgendeiner Stammeslinie aufzutauchen. Er wird seiner Familienzugehörigkeit und er wird der Chance, auch irgendwo neu dazuzugehören, komplett entrissen. Das sind Menschen ohne Heimat gewesen, das sind Menschen ohne Zugehörigkeit gewesen. Und dieser Eunuch, ihr könntet jetzt sagen, ja, aber er hat ja Geld, ja, das ist aber, da hat man nicht verstanden, wie tief dieses Trauma sein muss. Und es war ja nicht sein Geld, es war das Geld der Kandake. Also er war nur zuständig für etwas. Und dieser Mann reist nach Jerusalem. Vielleicht war es religiöse Bildung, vielleicht war es der Wunsch, etwas zu lernen oder diesen Gott Israels kennenzulernen. Er reist nach Jerusalem. In Jerusalem konnte er nicht in den Tempel hinein. Das war ihm nicht möglich. Es war nicht erlaubt. Es war per Gottes Wille letztendlich. In 5. Mose heißt es, dass Eunuchen lediglich das Äußere des Vorhofs des jüdischen Tempels betreten durften. Also das Äußere des Vorhofs ist so der Teil, wo die ganzen Verkäufer sind, ja, als Jesus mal Menschen ausgetrieben hat, ja, die ganzen Geschäftsleute. Das war alles so in diesem Teil des äußeren Vorhofs. Da durfte ein Eunuch rein, aber dann war Schluss. Keine Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Er durfte auch nicht wechseln zum jüdischen Glauben. Ich glaube, man kann das verstehen, auch Gott an der Stelle verstehen, warum er hier so strikt war, weil er nämlich diese Praxis nicht wollte. Gott wollte diesen Missbrauch nicht. Gott wollte nicht in dem ganzen Umfeld, in dem Israel aufgewachsen ist, dass Israel sich diese Praxis angewöhnt, die andere Völker drumherum hatten. Und deswegen war er so strikt. Deswegen sagte er, es soll nicht sein. Es darf nicht sein. Und da ist dieser Eunuch und er kann wahrscheinlich in einer Synagoge eine Jesaja-Rolle kaufen und erstehen und er ist auf dem Rückweg. Wieder mit diesem Wissen, ich werde hier keine Zugehörigkeit finden. Auch für mich ist im jüdischen Glauben kein Zuhause. Und dann findet er den Philippus, sie kommen ins Gespräch, in Kontakt, und dann bietet Philippus an, ihm die Texte zu erklären, die er liest, ja. Und dann achtet mal, welchen Text er eigentlich gerade gelesen hat. Und bedenkt mal einfach, aus welchem Hintergrund er diese Stelle vielleicht auch gelesen hat. Da heißt es, der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hat, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Könnt ihr nachvollziehen, dass er diese Stelle vielleicht gelesen hat als ein Stück sein Lebensweg? Dass das derart beschreibt, wie es ihm eigentlich ging, und dass es ihm vielleicht sogar durch Mark und Bein ging, als er diese Stelle gelesen hat. Und deswegen diese Frage an Philippus: Sag mir, von wem wird hier berichtet? Geht es hier um den Schreiber des Briefes, der Rolle? Geht es hier um jemand anderen? Um wen geht es hier? Er war berührt mit seiner Geschichte. Und von dieser Stelle an wird beschrieben, wie Philippus ihm das Evangelium erklärt. Und ich kann mir wunderbar vorstellen, wie er vielleicht mit der Jesaja-Rolle weitergelesen hat. Im nächsten Kapitel in der Jesaja-Rolle heißt es: Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von meinem Volk. Und der Verschnittene, also der Kastrierte, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein verdorrender Stammbaum, denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meinen Sabbat halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Also, wenn man sich da reinversetzt, was hat dieser Mann da gelesen? Wenige Kapitel weiter, ein Kapitel weiter nach dieser Stelle. Ich habe eine Chance, dazuzugehören. Ich habe eine Chance, Heimat zu finden. Und er hat es anscheinend begriffen. Er hat begriffen, dass er Heimat finden kann bei Jesus, weil er dann auf einmal Wasser sieht und sagt: Was hindert mich, getauft zu werden? Ja? Also Taufe als Zeichen der Zugehörigkeit, dazuzugehören. Ich finde das enorm und ich finde das bewegend. Welche Botschaft steckt denn dahinter, wen Jesus schickt? Und zu wem schickt er denn? Zu wem schickt der Himmel? Er schickt zu Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, nicht zugehörig zu sein. Er schickt zu Menschen, die entweder durch äußere Umstände, wie es diesem Mann ging, Missbrauch und katastrophale Umstände erlebt haben. Das ist nichts anderes als Sklaverei, ja, würde ich sagen. Er schickt zu Menschen, die einsam sind und das Gefühl haben, ich bin nur Beobachter der Leben der anderen. Zu diesen Menschen schickt Gott. Und für sie hat er ein Herz. Und auch wenn dieser Eunuch am Tempel nicht rein konnte, weil hier vielleicht ganz treue Leute waren, die immer noch gesagt haben, du darfst hier nicht rein, schickt Gott jemanden, der Heilige Geist, Jesus schickt jemanden und zeigt ihm: Ich sehe dich. Ich sehe dich auf deiner einsamen Straße. Ich sehe dich mit deinen Gedanken und Emotionen, wo du alleine bist. Ich nehme dich wahr. Und deswegen schicke ich extra jemanden hin. Das ist, glaube ich, die Botschaft und das ist das Spannende. Das ist das, was wir erleben dürfen. Und wir dürfen uns als Gemeinden natürlich auch mal kritisch hinterfragen, wenn wir alle recht homogen aufgestellt sind und irgendwie alle so gleich im sozialen Kontext, dann können wir uns auch die Frage stellen, ob Gott uns vielleicht auch in Kontexte schicken möchte, hineinsenden möchte, wo wir merken, hier sind Menschen, die sind einsam, die stehen am Rande der Gesellschaft, die beobachten vielleicht das Leben der anderen. Ich glaube, dass das auch eine Herausforderung und eine durchaus Frage sein kann. Ja, aber ich begeistere mich an der Stelle einfach mal über Gott. Ich bin einfach begeistert darüber, welches Herzensanliegen Gott hier hat. Wie er Menschen sieht. Und er sieht sie. Das begeistert mich, das bewegt mich. Und die Taufe, die wird hier gesehen als wie eine Selbstverständlichkeit. Ja? Also ich bin jetzt wieder Stratege. Ich hätte gesagt, da muss doch erst noch ein Taufkurs her. Ja? Irgendwas muss ja noch passieren. Und dann kann man sagen, jetzt kann jemand getauft werden. Nein, das wird hier alles nicht geschildert. Das geht so schnell, das geht so natürlich. Jemand erkennt, ich gehöre dazu. Was hindert mich, dass ich das durch die Taufe ausdrücke? Ein unglaublich spannender Text und ein herausfordernder Text. Und ich habe euch angeboten, zu Beginn der Predigt, hier ist jemand begleitet worden darin, Gottes Wort zu verstehen. Und vielleicht war es ja auch jetzt diese Predigt für euch eine Begleitung, diesen Text, Gottes Wort, ein Stück tiefer zu verstehen. Und ich fände es jetzt natürlich auch spannend zu hören und mitzubekommen, was sind Impulse, die ihr festhalten wollt, wo ihr sagt, da nehme ich einen Impuls, der soll für mich sein, wie wenn Gott ihn zu mir gesprochen hätte. Wo Gott mich herausfordert, wo Gott mich ermutigt, wo Gott mir etwas sagt, wo er mir ins Herz spricht, wo ich etwas festhalten möchte. Dich schickt der Himmel. Uns schickt der Himmel. Manchmal sind wir diejenigen, die geschickt werden und freuen uns mit, was dann passiert und was dann geschieht. Manchmal ist es auch einfach so, dass wir merken, jemand anderes ist geschickt worden und wir sind die Beschenkten. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Bild mitnehmt, dass ihr euch auch durch diesen Text bewegen lasst, herausfordern lasst und auch ermutigen lasst und wünsche euch damit auch Gottes Segen.
Bevor wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern werden, wollen wir ja noch das Lied zu Hause zusammen singen. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was wir gerade in der Predigt gehört haben, dass jeder bei Gott willkommen ist und jeder seinen Platz bei ihm hat und wir bei ihm einfach zu Hause sein können. Du hast uns zuerst geliebt, bevor uns klar war, wer du bist. Von Ewigkeit her liebst du. In deinem Haus ist Raum für uns und jeder findet seinen Platz. Du nimmst uns auf.
rufst uns bei unserem Namen, denn bei dir sind wir willkommen. Vater, deine Liebe flutet unsere Herzen.
Ja, wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern und wir haben das hier im Gemeindesaal schon vorbereitet und ich möchte euch ermutigen, bei euch zu Hause vielleicht auch die Zeit noch zu nutzen, Saft und Brot zu holen, damit ihr mit uns gemeinsam feiern könnt. Ich würde gerne zu Beginn der Abendmahlstunde, des Abendmahls, die Verse aus Matthäus 26 lesen. Matthäus 26, Vers 26, und die beginnen noch während sie aßen. Aber ich glaube, hier müssen wir eine kurze Pause machen, weil was passiert denn gerade da, während sie aßen? Die Juden haben Passa gefeiert. Das Passafest war das höchste jüdische Fest mit ganz vielen Erinnerungen, mit ganz vielen Riten, die man eingehalten hat. Vielleicht ähnlich vergleichbar wie unser Weihnachtsfest mit Geschenken und Gänsebraten, aber noch viel intensiver. Und Jesus und seine Jünger sitzen an diesem Abend zusammen vor diesem Passafest und essen gemeinsam. Das war so, dass man als Familie zusammengekommen ist und gemeinsam gegessen hat, gemeinsam Passa gefeiert hat. Und in dieser Zeit war es so, dass das jüngste Kind den Vater gefragt hat: Papa, Vater, was ist denn so besonders an dieser Nacht? Und dann hat der Vater der Familie erzählt, was Gott gemacht hat, als er sie aus der Sklavenschaft in Ägypten herausgerufen hat. Er hat die ganzen Wunder erzählt und hat von der Größe Gottes gesprochen. Das ist das Passafest. Und im Laufe dieses Essens, in dem man bittere Kräuter zu sich nehmen musste als Erinnerung für die Sklavenschaft, gab es auch einen Becher, den sogenannten Segensbecher. Und jetzt beginne ich und lese mal Matthäus 26, Vers 26. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Da nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet, reichte es an sie weiter und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken. Als sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg hinaus. Jesus benutzt dieses Passamahl, diesen Segensbecher, und deutet dieses Ereignis auf sich um und sagt: Ich bin der Retter für euch. Ich bin die Hoffnung. Jesus wird zum Retter. Jesus wird zum Segen für uns alle, die wir an ihn glauben. Und das dürfen wir regelmäßig tun. Regelmäßig Abendmahl feiern, weil es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass das Kreuz leer ist. Er ist in den Himmel aufgefahren. Und jeder, der eine persönliche Beziehung zu diesem aufgefahrenen Jesus Christus hat, der im Himmel auf uns wartet, darf an diesem Abendmahl dran teilnehmen, darf seine Erinnerung frisch halten. Und derjenige, der sagt, fehlt mir noch so ein bisschen diese Beziehung zu Jesus Christus, ich weiß nicht, was da ist, dann kann ich euch nur auffordern, schaff eine Beziehung. Jesus Christus steht mit offenen Armen da und sagt, komm zu mir, ich stoße dich nicht ab, du darfst zu mir kommen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Danke, dass du dieses Passamahl der Juden umgedeutet hast, dass dieser Becher des Segens auf dich hinweist. Du hast dein Leben, dein Leib hingegeben, du wurdest geschlagen und du hast geblutet und bist dann gestorben, aber du bist auch auferstanden. Und wir dürfen mit diesem Abendmahl, mit diesem Kelch, mit diesem Brot, was wir jetzt auch zu uns nehmen, uns daran erinnern und dürfen einfach auch wissen, wir dürfen in einer Beziehung zu dir leben. Und diese Beziehung, auch wenn sie manchmal schwierig ist, darf heil werden. Wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du jetzt unseren Blick auf dich und auch auf das leere Kreuz hinwendest. Du bist die Hoffnung für diese Welt und für uns. Amen.